Hallo, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum nächsten Teil unserer interdisziplinären Ringvorlesung. Mein Name ist Markus Sause, ich bin Direktor vom Center for Future Production und ja, habe jetzt im Kontext dieser Ringvorlesung damit den technischen Ast hier mit zu vertreten. Und aus dem Kontext ist mir große Freude, heute den Vortragenden anzukündigen, ist Martin Bach. Ich habe herausgefunden, wir kennen uns auch schon länger, was an der Stelle kein Fehler ist, denn wir unterhalten uns tatsächlich auch schon sehr lange zur Nutzung von Prüftechnologie, jetzt in dem Fall im Luftfahrtumfeld, denn du bist schon seit geraumer Zeit ja bei der Firma Airbus, wie man auch schon an den Folien erkennen kann. Hast du auch schon einige Stadien durchlaufen? Im Kern ging es, glaube ich, immer sehr werkstoffnah um die Prüftechnologie. Die zerstörungsfreie Prüfung ist da das Merkmal sozusagen, glaube ich, was dich da über die Jahre begleitet hat in verschiedenen Ausprägungen. Und ja, denke, du kannst uns da heute auch einiges dazu sagen, wohin die Reise da mit Blick auch auf KI gehen wird. Da gab es, denke ich, auch einen Paradigmenwechsel jetzt in den vergangenen Jahren, was die EASA betrifft. Ich habe dich vorhin auch so verstanden, Stand heute ist KI-Nutzung jetzt für die Produktion immer noch verboten, aber es gibt sozusagen zumindest die erklärte Absicht, dass sich das zukünftig ändern soll. Und ich bin gespannt, was du uns da heute zu berichten hast und freue mich schon auf den Dialog.
Wunderbar. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich muss zugeben, ich habe, also erstens, Entschuldigung, also ich bin, glaube ich, schuld, dass es jetzt ein bisschen verzögert losgeht, weil hier die Laptops nicht kompatibel waren. Was mich zu meiner zweiten Entschuldigung bringt, das ist jetzt so ein bisschen die Notlösung. Also in der ursprünglichen Präsentation sind ein paar Animationen drin. Die werden jetzt hier nicht gezeigt werden, aber ich glaube, wir werden es überleben, hoffe ich. Genau, wie Markus schon erwähnt hatte, beschäftige ich mich mit der zerstörungsfreien Prüfung seit mittlerweile ja, 20 Jahren tatsächlich bei Airbus in verschiedenen Positionen. Forschung bei Airbus Helicopters und mittlerweile jetzt bei Airbus Operations, also bei zivilen Flugzeugen. Und genau, hoffe heute so ein bisschen Hintergründe, Problematiken für die Verwendung von KI in euch nahezubringen. Die Folien sind auf Englisch, ist bei uns ein Muss, um unsere interne Freigabe zu bekommen. Vortrag halte ich jetzt auf Deutsch allerdings. Hoffe, dass es für alle in Ordnung ist. Ah ja. Fangen wir gleich mit einem kleinen Teaser an. Also, wir reden ja heute über Ultraschall-Scans. Ich gehe da später nochmal ein bisschen tiefer drauf ein. Aber hier ist, sieht man den Pointer eigentlich? Ah ja. Hier ist es jetzt so, ich sage jetzt mal flapsig, jeder Informatiker, der so ein Bild gezeigt bekommt, sagt ja, hier easy. Also den Fehler findet man. Mache ich euch in 5 Minuten irgendwas fertig, um das zu detektieren. Problem ist, ein reales Bauteil sieht halt irgendwie so aus. Und dann wird es vielleicht schon komplizierter, ist aber nicht die einzige Schwierigkeit. Und darum wird es jetzt in den nächsten 45 Minuten gehen. Das Ganze ist unterteilt in einer relativ langen Einführung, also Set the Scene, drei Teile. Was ist NDT oder was verstehen wir unter einem zertifizierten Prozess, gerade im Sinne von der zerstörungsfreien Prüfung? Dann hatte ich mich entschieden, ein paar Grundlagen zu Ultraschall und vor allem, wie man so einen C-Scan auswertet, auf die Folien zu bringen, weil ich jetzt nicht genau wusste, wie der Background ist. Im dritten Teil, als Airbus sind wir ja nicht allein oder wir können nicht ganz allein entscheiden, was wir mit der AI machen. Das heißt, wir müssen drauf schauen, was die EU sagt und was die EASA sagt als Autorisierungsbehörde. Und dann Fangen wir an, über AI zu sprechen danach. Und
Ich muss ganz kurz unterbrechen. Im Zoom sehen wir leider noch die erste Folie, und zwar im PDF-Format.
ah, okay. Dann brauche ich technischen Support.
Ja, vielleicht dann. Vielleicht muss man einfach den ganzen Büsch. Aber jetzt müsste es schon gehen, glaube ich. Und jetzt sieht man es, oder?
Jetzt sieht man eine Content-Folie, Part 1.
Dann passt es ja, oder?
Wunderbar. Perfekt.
Danke.
Genau, und dann gehe ich noch einmal kurz zu. Wie komme ich jetzt zurück in der Folie?
Ich denke einfach einlassen.
Nee.
Das funktioniert. Einmal rein ist die Maus. Also einmal reingeklickt.
Ach so, okay.
Genau.
Gut, perfekt. Danke. Genau, und als ich die Folien erstellt habe, ist mir dann auch aufgefallen, dass auch wenn man über AI redet, dass man dann diese 80-20-Regel, also 80% Daten vorbereiten und 20% AI, ist im Prinzip genauso hier 80% Vorbereitung und 20% reden über AI. Aber wenn ich die anderen Titel der Vorlesungen richtig verstanden habe, ist das ja perfekt, sozusagen, weil die ganzen Vorlesungen vorher waren ja mehr über AI gesprochen. Gut, dann starten wir mal mit NDT als zertifizierten Prozess. Was verstehen wir darunter? Also, erstens, die zivile Luftfahrt wird als ja, hochreguliert bezeichnet. Also, es ist immer highly regulated, ist der Begriff, den man vielleicht bei Stellenausschreibungen beispielsweise sieht, also Erfahrungen immer in hochregulierten Bereichen. Die Luftfahrt ist einer davon. Und sehr verkürzt gesagt heißt das, es gibt Verantwortlichkeiten, die Prozesse definieren und es gibt Verantwortlichkeiten, die den Prozessen folgen. Also sozusagen die Designorganisation definiert die Prozesse. Und die Produktionsorganisation führt die Prozesse aus. Und jeweils in einem definierten Rahmen. Also es gibt Regeln für das Design, es gibt Regeln für Auslegungen und es gibt Regeln für die Produktion. Das ist im Prinzip der Kern von dem hochregulierten Bereichen. Im Speziellen arbeite ich bei Airbus im Bereich Materials and Processes. Das ist die, ja, die Entität bei Airbus, die dafür verantwortlich ist, alle Materialien und Prozesse zu qualifizieren. Das heißt, es wird kein Bauteil im zivilen Bereich in die Luft gehen, ohne dass dessen Material und dessen Herstellungsprozesse durch uns qualifiziert wurden. Gilt natürlich nicht für, ja, für nicht kritische Bereiche, also für Interieur zum Beispiel gilt die Regel nicht. Das gilt für den für Strukturbauteile, also für strukturtragende Bauteile. Wir machen, also wir qualifizieren genau die Materialien und Prozesse und definieren aber auch, wie man die Tests durchführt. Also deswegen heißen wir offiziell auch MP&T, Materials Processes und Testing. NDT, also zerstörungsfreie Prüfung, ist offensichtlich ein Prozess und deswegen muss der qualifiziert werden. Er wird auch genutzt, um Materialien, um die Materialqualifikation zu unterstützen. Das ist dann außerhalb der Qualifikation. Also das ist so ein bisschen Freestyle. Da können wir ein bisschen rumprobieren, ein bisschen spielen. Aber sobald es um fliegende Bauteile geht, sind die Regeln sehr, sehr strikt und müssen eingehalten werden. Eine kleine Wiederholung hier oben, also Designorganisation, Produktionsorganisation. Wie teilt sich das jetzt im Speziellen für NDT auf? Für NDT haben wir einmal die NDT-Methode an sich. Heute spreche ich da sehr viel über Ultraschall, also Ultraschalltesting, wo es verschiedene Verantwortlichkeiten gibt bei der DO, Also zum Beispiel die technische Qualifikation oder das Überprüfen vom Equipment. Es gibt das Bauteil an sich, das geprüft werden muss. Dazu müssen die sogenannten Acceptance-Kriterien definiert werden. Das heißt, welcher Fehler ist kritisch für das Bauteil oder welcher Fehler muss gefunden werden für dieses Bauteil. Aber es muss auch definiert werden, wie prüfe ich das Bauteil? Also welchen Prüfkopf nehme ich beispielsweise? Nehme ich einen 5 MHz-Prüfkopf oder nehme ich einen 3 MHz-Prüfkopf? Fahre ich von Hand, also führe ich die Sonde von Hand oder mache das eine Gantry-Anlage? Das ist wiederum in der Verantwortung von der Produktionsorganisation. Und dann gibt es den Entitätsinspektor, also den Menschen, der die Ergebnisse auswertet. Der muss natürlich auch irgendwie zertifiziert werden. Wie? Das definieren wir. Und gut, natürlich muss er die Prüfung ausführen. Und dieses ganze Konstrukt aus Inspektor, Bauteil und Methode, das wird qualifiziert. Das heißt, das ist unser sogenanntes Triple. Das wird festgemacht. Und so wird dieser Prozess ausgeführt, egal wo. Das heißt, wenn wir ein Bauteil in Augsburg fertigen, wird dieser Prozess so eingehalten und qualifiziert. Oder wenn wir es bei einem Unterauftragnehmer in, ja, keine Ahnung, in Frankreich fertigen, die Prüfung wird lokal so durchgeführt und qualifiziert. Genau, das ist schon Ende von Teil 1. Wichtig hier mitzunehmen ist, wir können nicht einfach so unsere Prozesse ändern. Also wir, auch wenn es eine gute Idee gibt oder teilweise auch sehr, sehr gute Ideen gibt, wie man einen Prozess optimieren kann, wir dürfen es nicht. Wir können nicht einfach so einen Prozess ohne die anderen Stakeholder und ohne die anderen Verantwortlichkeiten ändern. Wir müssen auch da wiederum einen Änderungsprozess einhalten, um Neuerungen einzuführen. Das macht das natürlich ziemlich teuer, ja, manchmal auch kompliziert. Das heißt, wir machen das eigentlich nur, wenn sich der Aufwand wirklich lohnt dafür. Genau, kommen wir zum zweiten Teil. Ein bisschen, achso, nee, die Uhr schaue ich nicht an. Ein bisschen mehr technisch, Ultraschall und C-Scans. Wie werden die erzeugt? Wie werten wir das aus? Wie gesagt, es ist jetzt eine Mischung aus sehr basic und sehr speziell. Können wir vielleicht noch in der Diskussion dann vertiefen, wenn nötig. Hier jetzt nochmal das Bild von am Anfang. Das habe ich jetzt einfach so, hatte ich am Anfang so als Teaser reingeschmissen. Aber wie werden diese Bilder überhaupt erzeugt? Ganz grundlegend, wir haben einen Ultraschallgeber, also einen Piezokristall in den meisten Fällen, der eine Ultraschallwelle über ein Koppelmittel, meistens Wasser, auf ein Bauteil schickt. Dann, wenn diese Schallwelle auf dem Bauteil auftritt, bekommen wir unser sogenanntes Eintrittsecho. Dann wandert diese Schallwelle durch das Bauteil und wird dann wieder an der Rückwand reflektiert bis zum Piezo. Das wird dann als unser Backwall-Echo bezeichnet, also das Rückwandecho. Und dann ist es natürlich relativ einfach. Das heißt, wir ziehen sozusagen oder wir eliminieren digital diese Vorlaufstrecke oder diese Koppelstrecke und schauen uns nur die Zeit zwischen Entrance Echo und Backwall Echo an, weil das ist für uns das, worauf es ankommt. Das ist was das Material zurückgibt. Und da können wir verschiedene Informationen rausziehen. Am einfachsten ist die sogenannte Time of Flight. Also die Laufzeit, die das Signal braucht, um von Eintritt oder vom Eintritt bis zur Rückwand zu kommen. Wenn ich die Schallgeschwindigkeit kenne, kann ich die Dicke des Bauteils damit herausfinden. Wenn ich die Dicke des Bauteils kenne, kann ich die Schallgeschwindigkeit im Bauteil herausfinden. Also das ist relativ simpel. Wenn ich solche Time-of-Flight-Betrachtungen über jede XY-Position mache, bekomme ich einen C-Scan. Das in dem Fall ist das jetzt der Time-of-Flight-C-Scan. Und da wird dann über die Farbe im Prinzip die Laufzeit kodiert. Und wenn man sich jetzt hier so ein Bauteil vorstellt, wie was ich hier gezeigt habe, also mit so sogenannten Omega-Stringern drauf, dann sieht man schon, dass jeder Omega-Stringer zwei Füße hat, die fest auf die Haut aufgebracht sind. Das heißt, da habe ich dann einen dickeren Bereich. Und die Haut zwischen zwei von diesen Stringerfüßen und unter dem Omega-Stringer ist dünner. Und das ist im Prinzip genau so ein Bild. Ich habe hier die dünne Haut oder die dünnere Haut. Und hier sehe ich die Omega-Stringer oder die Füße der Omega-Stringer mit so ein paar Ausläufern, die dicker erscheinen. Das heißt, ich nehme hier die maximale Amplitude oder das Rückwandecho berechnet die Laufzeit oder hier das Rückwandecho und berechnet die Laufzeit und bekomme so mein C-Scan, meine Farbskala. Das Ganze kann ich aber auch machen über die Amplituden. Dazu muss ich aber sogenannte Gates setzen. Das heißt, ich weiß, in welchem Laufzeitbereich was Interessantes passiert. Also zum Beispiel hier an der Haut, was hier so hellgrau gemarkert ist. Dann setze ich mein Laufzeitgate, also meine beiden grünen Linien, und sage, erzeug mir einen C-Scan mit dem maximalen Echo oder mit der maximalen Amplitude in dieser Laufzeit. Und dann bekomme ich in dem Fall jetzt für den dickeren Bereich, bekomme ich eigentlich keine oder weniger Informationen, weil ich da auf den Bereich sozusagen von der Grenzfläche zwischen Haut und Stringer mich fokussiere. Aber für die Haut an sich bekomme ich ja einen detaillierteren Blick, wie gut die Rückwand sozusagen meinen Schall reflektiert und kann so unter Umständen besser rückwandnahe Fehler detektieren. Das ist eine zweite Methode, um so einen C-Scan darzustellen. Eine dritte Methode, die ist noch nicht so etabliert bei uns, aber im Kommen, ist, wenn wir sozusagen unser theoretisches Bauteil oder wie das Bauteil theoretisch aussehen sollte, mit den Informationen, mit den Gate-Informationen verknüpfen. Das heißt, ich kenne meine Bauteildicke über einen Cut beispielsweise und setze ein bewegliches Gate genau dahin, wo mein Bauteil oder wo meine Bauteilrückwand sein sollte. Das heißt, ich bekomme ein sehr detailliertes Bild über die Bauteilqualität und man sieht hier jetzt schon sehr deutlich ein paar auffällige Flächen, insbesondere hier diese zwei schwarzen Punkte. Wo quasi kein Signal ankommt. Und warum kommt da kein Signal an? Weil der im Cut sozusagen da eine Rückwand sein sollte, im Realbauteil aber keine Rückwand angezeigt wird. Das heißt, ich bekomme sehr massiv angezeigt, wo ein Fehler ist. Genau, das wären so die Methoden, die Scans darzustellen. Aber warum mache ich das überhaupt? Natürlich, um Fehler zu finden. Und ich habe mich mal hier auf ein paar Fehlertypen, ich glaube auf zwei nur, ja, fokussiert, sozusagen. Also hier in dem Fall jetzt eine Delamination oder ein Debonding. Als Delamination bezeichnet man alles, was zwei CFK-Lagen voneinander separiert. Und als Debonding bezeichnet man alles, was zwei quasi Bauteile voneinander separiert. Also wenn sich der Stringerfuß von der Haut ablöst, ist das Debonding. Wenn sich Lagen innerhalb meiner CFK-Haut ablösen, ist das eine Delamination. Diese Fehler, die sind relativ leicht zu sehen, weil die sehe ich tatsächlich ziemlich gut in meiner Laufzeit. Das heißt, wenn ich so ein Laufzeitbild habe, also Time of Flight, und dann habe ich hier Stellen, die sozusagen eine dünnere Dicke darstellen als der Umgebungsbereich. Das heißt, die haben eine andere Farbe, die sehe ich ziemlich gut. Oder wenn ich hier so eine Ablösung von meinem Stringer habe, dann hat hier auf einmal ein Bereich am Stringer die gleiche Farbe, die gleiche Dicke wie die Haut. Das heißt, wenn da ein Stringer sein sollte und kein Stringer ist, ist der Stringer offensichtlich abgelöst. Also ziemlich, ziemlich einfach. Anders sieht es aus, wenn ich Folieneinschlüsse oder Porositäten habe. Beide Fehlertypen dämpfen den Ultraschall, also verringern die Amplitude. Allerdings bekomme ich immer noch ein Rückwandecho. Das heißt, im Time-of-Flight-C-Scan sehe ich die nicht. Dafür sehe ich die ziemlich gut in der Amplitude, weil die Amplitude reduziert wurde, dadurch, dass der Schall halt zweimal durch diese Dämpfungsbereiche durchgehen musste. Heißt hier auch wieder, ich muss mehrere Bilder anschauen, um tatsächlich Fehler oder alle Fehler richtig interpretieren zu können. Das Ganze wird dadurch noch ein bisschen verkompliziert, dass ich auch False Calls haben kann. Also Sachen, die wie ein Fehler aussehen, aber kein Fehler sind. Beispielsweise, wenn ich auf der Rückseite Feuchtigkeit, also Wassertropfen habe. Das dämpft auch meinen Ultraschall, ist aber kein Fehler, muss dann unter Umständen nochmal zusätzlich nachgeprüft werden. Oder der erfahrene Prüfer kann das dann richtig interpretieren. Also es ist nicht wie in der ersten Folie gezeigt, man hat ein buntes Bild und findet einen andersfarbigen Blob da drin, sondern es ist schon so ein bisschen der Zwang zu lernen, was man da macht. Und wie machen wir das? Im Prinzip, wie erwähnt, durch dieses Triple. Durch diesen Zusammenschluss von Methode, Bauteil und Inspektor. Und insbesondere der Inspektor wird da oder dezidiert dazu trainiert oder ausgebildet. Es sind verschiedene Bauteile wie so ein, oder Themen, wie so ein Inspektor ausgebildet wird. Also erstmal muss er natürlich in der Lage sein, eine Inspektion durchzuführen. Das ist ganz klar. Also es gibt keine Inspektoren, die darauf fokussiert sind, nur auszuwerten. Die können alle auch die Daten erzeugen, alle nachprüfen, die Geräte bedienen. Das müssen die drauf haben. Zweitens bekommen die auch tatsächlich ziemlich viel physikalische Grundlagen beigebracht. Das ist immer so ein bisschen die Balance wichtig, wie viel man denen zumutet an physikalischen Grundlagen, an Beugungen, an Brechungen. Das ist interessant, mal so einen Kurs mitzumachen. Tatsächlich erinnert relativ viel an so eine Physikvorlesung. In so einem Ausbildungskurs, muss man sagen. Dann hat ein Inspektor normalerweise auch relativ viele Standards zu befolgen und dazu muss er wissen, wo er die findet. Das ist gar nicht so trivial in einer Firma wie Airbus. Teilweise ist das Papier, teilweise ist das digital, teilweise gibt es neue Issues, teilweise gibt es auch externe Standards, die sich ändern. Auch das wird denen beigebracht. Und natürlich wird das regelmäßig überprüft. Also ein Inspektor muss spätestens alle 5 Jahre zu so einer Nachschulung. Es gibt eine Prüfung. Wenn er die Prüfung nicht besteht, hat er nochmal eine Chance, die nachzuholen. Wenn er das wiederum nicht besteht, muss er die ganze, also die komplette Schulung nochmal von vorne machen. Also es ist nicht so easy, ein Level 2 zu werden. Natürlich ist es kein Studium, das ist klar, aber es ist jetzt auch nicht mal eben so gemacht. Genau. Abschluss vom Kapitel 2. Unserer Meinung nach können wir die Ultraschalldaten nicht im luftleeren Raum interpretieren. Wir brauchen immer ein profundes Verständnis und Training dafür. Also es ist jetzt, wir werfen ungern die C-Scans über den Zaun und sagen jetzt beispielsweise einem AI-Experten, hier macht das mal, wertet das mal aus. Äußerst ungern, weil ja, so viele Fallstricke, so viele, ja, so viele Expertenwissen, Domänenwissen nötig ist, um die richtig zu interpretieren. Genau. Wie schon erwähnt, wir bewegen uns nicht im luftleeren Raum. Wir müssen ein paar Sachen beachten, insbesondere vom EU AI Act und von der EASA. Ich habe jetzt mal dieses EU AI Act ganz drastisch zusammengefasst auf einer Folie. Nee, es kommen noch ein paar Punkte mehr, aber nicht so viel. Was ist für uns ausschlaggebend? Für uns ist ausschlaggebend die Unterscheidung in Provider oder Developer, also der Entwickler, der einen Algorithmus entwickelt. Also das kann eine legale oder eine natürliche Person sein oder irgendeine Autorität, die einen AI-Algorithmus entwickelt und das Ganze irgendwie vermarktet. Dann haben wir den Deployer, nicht zu verwechseln mit dem Developer, der sozusagen oder innerhalb seiner Firma sagt, du darfst das verwenden oder du hast die Erlaubnis, diesen Algorithmus zu verwenden für einen bestimmten Zweck. Und dann haben wir den Enduser. Der Enduser muss ein Mensch sein, also eine natürliche Person. Und das ist derjenige, der mit dem AI-System interagiert. Und der EU AI Act, stark verkürzt gesagt, legt eigentlich maßgeblich Wert darauf, diese Person zu schützen. Also es ist eigentlich, dreht sich hauptsächlich darum, den Enduser zu schützen vor negativen Auswirkungen von der AI oder potenziellen negativen Auswirkungen. Was sagt die EASA? Bei der EASA habe ich mir einen anderen Aspekt rausgepickt, der für uns wichtig ist, die verschiedenen Level. Die EASA unterscheidet drei Level, innerhalb dieser drei Level jeweils wieder A und B, mit den sozusagen mit den Stufen, wie die AI eingesetzt wird. Level 1, die niedrigste, wir haben die Human Augmentation und die Human Assistance. Das heißt, die AI hilft dem Menschen Entscheidungen zu treffen. Das heißt, sie entscheidet nicht selber, sondern sie fasst irgendwelche Daten zusammen, also hier in dem Beispiel Wetterdaten, die durch einen Textstream quasi ins Cockpit geschoben werden und die AI interpretiert das in eine schöne Wetterkarte beispielsweise. Das ist Augmentation. Das heißt, der Pilot muss sich nicht die Mühe machen oder kann sich auf andere Dinge konzentrieren, als jetzt beispielsweise aus den Informationen zu interpretieren, dass sein Flugzeug gerade jetzt im Moment Kurs auf eine Gewitterwolke nimmt. Im vielleicht naheliegenderes Beispiel für beim Autofahren, wenn man im Radio die Verkehrsnachrichten hört. Und sich dann fragt, ja, bin ich jetzt gerade auf der A1 Richtung Freiburg? Dann wäre so ein Human Augmentation, wenn die AI dann weiß, okay, ich fahre jetzt gerade auf der A1 Richtung Köln von mir aus und in 5 Kilometern kommt der Stau, besser jetzt eine Pause machen oder was auch immer. Ah, nee, Entschuldigung. Den Vorschlag, besser jetzt eine Pause machen, wäre schon 1b. Das ist nämlich die Human Assistance. Das heißt, die AI unterstützt den Menschen in dem Entscheidungen treffen. Die Entscheidung bleibt immer noch beim Menschen. Der Mensch kann immer noch sagen, ich fahre jetzt weiter in den Stau oder Ich fahre über die Landstraße oder ich mache halt eine Pause und trinke einen Kaffee. Geht genauso in der Luftfahrt natürlich. Wie gesagt, aber der Mensch kommt nicht in die Situation, dass er irgendwie sich genötigt fühlt, eine Entscheidung von der AI anzunehmen. Im Level 2 sieht das schon ein bisschen anders aus. Also da gibt es die wird unterschieden zwischen Corporation und Collaboration. Bei einer Corporation, also im Level 2 ist der Unterschied so ein bisschen schwierig und ich wette, da werden auch immer ganz viele Diskussionen kommen, ob das jetzt 2a oder 2b ist. Aber für uns so ein bisschen die Entscheidung ist bei Corporation, die AI hat sehr, sehr, sehr klare Vorgaben, in welchem Bereich Entscheidungen getroffen wird. Also hier das Beispiel ist, die AI bekommt Informationen über den Flugplan und dann kommen heftige Böen oder irgendwas und dann wird der Kurs leicht korrigiert. Also wirklich so im paar Grad Bereich, um möglichst fuel-efficient, treibstoffeffizient durch diese Turbulenzen durchzukommen. Ja, kleine Änderung. Bei Collaboration ist die AI schon so ein bisschen mehr auf Augenhöhe. Also der Pilot oder im NDT der Inspektor verlässt sich so ein bisschen drauf, dass das, was die AI sagt, schon richtig sein wird. Er kann das natürlich immer nachprüfen. Er hat immer noch die volle Kontrolle und kann diese Entscheidungen ablehnen oder in Frage stellen oder sagen, erklär mir mehr. Aber die AI macht das schon, ja, schon wie ein Co-Pilot beispielsweise oder wie ein erfahrener Inspektor hilft, Entscheidungen zu treffen. Beim Level 3 wird das Ganze natürlich dann nochmal autonomer. Die unterscheiden sich hauptsächlich, dass bei Level 3a der Mensch immer noch zuguckt. Also da sitzt dann permanent Mensch und guckt sich das an, was die AI macht. Jetzt in so einem Fall ist der vielleicht kein ausgebildeter Pilot. Aber wenn der sieht, da ist irgendwas komisch, kann er vielleicht eine Notlandung einleiten oder kann einen Kollisionskurs vermeiden. Sowas in der Richtung. Und 3b ist dann tatsächlich die Richtung, der Mensch ist raus, die AI macht das autonom. Die kann natürlich Alarme geben oder der Mensch kann sich einloggen und mal nachschauen, was da so alles passiert. Aber im Prinzip ist 3b so wenn man in eine Dystopie schaut, dann hier Terminator wäre dann Level 3b nach der EASA-Definition. Gut, also heißt, Takeaway, wenn wir irgendwas einführen wollen wie AI, dann dürfen wir uns nicht nur auf die technischen Herausforderungen konzentrieren, sondern müssen halt auch auf die Randbedingungen gucken. Wo bewegen wir uns? Wo bewegen wir uns von der EU? Wo bewegen wir uns von der EASA? Die FAA dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, weil wir wollen ja auch Flugzeuge in die USA verkaufen. Insofern müssen wir verschiedene Aspekte mit reinbringen und insbesondere mit der EU natürlich auch die Ethik, zu der wir in Kürze kommen. Jetzt nochmal tatsächlich zur AI-Anwendung. Schau mal kurz. Ich glaube, bin ganz okay in der Zeit. Hier die Wiederholung, unser Triple mit dem Inspektor, der die Auswertung macht. Und machen wir mal ein Gedankenspiel und sagen, wir wollen jetzt eine Level 3 AI, also eine autonome AI haben, die uns die Fehler auswertet. Was wird da be das bedeuten? Der Inspektor ist raus, den brauchen wir nicht mehr. Wir packen da eine AI hin, die uns die Fehler auswertet. Die kann natürlich supervised sein oder unsupervised. Das heißt, im Fall von 3a sitzt da irgendwo ein Mensch, der sich das anguckt. Aber das ist sehr wahrscheinlich kein ausgebildeter Entitätsinspektor oder vielleicht ist es einer, aber der halt irgendwie 10 Auswertungen gleichzeitig verfolgt. Also sprich, er hat da jetzt keine hundertprozentige Kontrolle drüber. Wir haben da ziemlich viele technische Herausforderungen. Also alles, was rot ist, müssen wir im Grunde von Grund auf neu denken. Wie zertifizieren wir die AI? Wie machen wir die technische Qualifikation von der Designorganisationsseite? Wie schreiben wir so eine bauteilspezifische Prüfanweisung? Wie überprüfen wir dass unser anderes System, also das ist ja, die Daten müssen ja auch irgendwie erzeugt werden. Also selbst wenn die AI die Daten richtig interpretiert, ist ja noch die Frage, sind die Daten auch richtig aufgenommen worden? Und damit Zusammenhang, wie wurde der Scan durchgeführt? Müssen wir alles neu entwickeln? Das sind technische Herausforderungen. Würde ich jetzt noch nicht mal als zu abwegig sehen. Aber es gibt tatsächlich noch andere offene Fragen, nämlich wer ist der Enduser? Also das ist eine ganz wichtige Frage bei so einem Level-3-Konzept. Wer ist der Enduser von so einer AI? Wir sind es nicht. Wir interagieren nicht mit der AI, also die Designorganisation. Die Produktionsorganisation wird auch sagen, ja, nee, wir kriegen die Ergebnisse und interagieren tun wir eigentlich nicht. Rein theoretisch könnte man das so weit spinnen und zu sagen, okay, der Passagier ist der Enduser von der AI. Und ja, wo führt das hin? Geben wir dem jedes Mal bei der Ticketbuchung ein Verständniserklärung, ich weiß, dass ich mit einem Flugzeug fliege, in dem AI verwendet wurde, um Qualitätskontrolle zu machen. Das ja, wird schwierig. Zweite Frage, wer ist der Deployer? Also wer sagt, dass die AI da zuverlässig funktioniert? Ist das die Designorganisation? Ist das die Produktionsorganisation? Ist es vielleicht irgendwie alle zusammen, was im regulierten Bereich dann wieder relativ schlecht ist, weil dann ist keiner verantwortlich, wenn irgendwas schief läuft, was rechtlich nicht sein darf. Ja, also sehr, sehr offene Fragen, die wir derzeit nicht beantworten können. Und deswegen, abseits der technischen Herausforderungen, planen wir derzeit keine Level-3-Anwendung für AI in der Qualitätskontrolle. Kann man einfach so pauschal sagen. Das heißt, was bleibt übrig? Ein Concept of Operations mit einem Level 2 oder mit einer Level 2 AI, also einer Kooperation oder einer Kollaboration. Das heißt, wir haben den Entitätsinspektor, einen ausgebildeten, gut trainierten Entitätsinspektor und die AI in Parallel, die sich um so eine Auswertung kümmern. Die Sachen, die wir neu entwickeln müssen, sind im Prinzip die gleichen wie vorher. Wir haben immer natürlich den Fallback von dem Inspektor, auf den wir uns verlassen können, aber ansonsten auch relativ viel neu zu entwickeln. Aber wir haben zumindest mal eine klare Antwort, wer ist der Enduser? Nämlich der Inspektor. Also in dem Fall oder in unserem Concept of Operation ist es der Enduser, ist der Inspektor der Enduser, weil er wird, egal ob 2a oder 2b, da komme ich jetzt vielleicht noch drauf, verantwortlich sein für den Output, zumindest innerhalb der sogenannten ODD, also der Operational Design Domain. Das heißt, wenn er für das oder in seinem abgesteckten Rahmen gesagt bekommt, dafür bist du verantwortlich, wird er dafür verantwortlich sein. Was das bedeutet, erkläre ich jetzt gleich. Mit dem Reminder von dem Titel, der antizipierte Blick des Endusers. Also nur nochmal, um das kurz mit der langen Einleitung ins Gedächtnis zu rufen, was ich eigentlich übermitteln wollte. Der Schutz des End-Users in dem Falle. End-User, wie schon gesagt, ein Mensch, eine natürliche Person, die mit dem AI-System interagiert. Und ja, wie könnten dessen Rechte oder die Rechte des Inspektors negativ beeinträchtigt werden? Ja, es reicht eigentlich schon, wenn wir ihn zwingen würden, irgendwas zu machen, was er nicht beeinflussen kann oder was er nicht komplett verstehen kann. Also beispielsweise der Vorgesetzte von dem Prüfer sagt, okay, du hast jetzt eine AI, das heißt, du kannst jetzt doppelt so schnell prüfen, das heißt, du musst jetzt auch doppelt so schnell prüfen und wenn du das nicht hinbekommst, dann kriegst du weniger Bonuszahlung oder ein schlechteres Rating, ein schlechteres Arbeitszeugnis, was auch immer. Jetzt ein sehr drastisches Beispiel, aber wäre eine Verletzung des AI-Acts. Insbesondere, wenn der Inspektor jetzt sagt, ja, bin kein Informatiker, keine Ahnung, was die AI da macht. Wie können wir das verhindern? Nochmal hier, so ein C-Scan als Beispiel. So ein Concept of Operation könnte so aussehen. Wir haben große Bereiche, wo die AI sagt, das ist in Ordnung. Das sind gut Bereiche. Dann haben wir eventuell Bereiche, wo die AI sagt, ja, da könnte was sein, da ist so eine mittlere Wahrscheinlichkeit. Schau da besser nochmal drauf. Dann könnte es Bereiche geben, wo die AI sagt, ja, das ist sicher, da ist ganz sicher ein Fehler drin. Prüf das zwar nach, aber der Fehler da drin ist auf jeden Fall kritisch. Und dann könnte es Bereiche geben, wo die Struktur so komplex ist oder wo es irgendwelche Aufnahmeschwierigkeiten gibt, weil die Oberfläche zu rau ist und der Prüfkopf so ein bisschen drüber gesprungen ist, wo die AI einfach sagt, ja, nee, tut mir leid, da konnte ich jetzt nichts interpretieren. Das musst du auf jeden Fall nochmal nachprüfen. Das wäre jetzt so ein möglicher Output. Und der Knackpunkt hier, genau, ach, funktioniert, ist, wenn der Prüfer gesagt bekommt, ja, du musst das nicht prüfen, aber es ist dein Risiko, wenn du es nicht prüfst. Also genau dieses Effizienzsteigern zu Lasten des Prüfers ist ja leider, nee, Gott sei Dank, keine gute Idee. Müssen wir auf jeden Fall vermeiden. Und jetzt kommen wir eigentlich zu den interessanten Punkten. Wie wollen wir das vermeiden? Oder was ist unsere Strategie, um genau diese negative Beeinflussung zu vermeiden? Wir haben da verschiedene Möglichkeiten uns überlegt. Die erste ist eigentlich die sauberste, muss man so sagen. Wir sagen, wir schreiben unsere Prüfanweisung rein. Lieber Prüfer, wenn die AI sagt, diese Bereiche musst du nicht prüfen, dann sind wir für verantwortlich. Also sprich, wir treten dann als Deployer auf, also MP und T, unsere Abteilung oder die Abteilung, für die ich arbeite, tritt als Deployer auf, sagt, wir haben das so qualifiziert, das ist so sicher, wir nehmen die Verantwortung auf uns und sagen, wenn die AI sagt, es sind keine Fehler drin, sind da keine Fehler drin. Gibt zwei kleinere Probleme dazu. Wir sind keine Mensch, wir sind keine Mensch, also wir sind wirklich keine Menschen. Nee, falsch. Der Deployer ist dann kein Mensch, sondern eine Legal Person, also wir als Abteilung. Und dazu sind unsere internen Prozesse einfach noch nicht so richtig ausgelegt. Das heißt, im Normalfall bei so einer NDT-Methode gibt es die Spezialisten, die entwickeln so eine Methode. Dann gibt es unsere Experten, die bewerten das und halten das für gut oder für schlecht. Und dann gibt es unseren Head of Technology, das ist sozusagen der Chef von meinem Chef, der unterschreibt das dann. Und der ist tatsächlich dafür verantwortlich, dass so eine Qualifikation mit ausreichender Sorgfalt durchgeführt wurde. Aber der ist halt kein AI-Experte, der ist ein NDT-Experte. Und wenn man, wenn ich den davon überzeugen will, dass die AI gut funktioniert, brauche ich sehr, sehr gute Argumente und muss eigentlich selber fast zum AI-Experten werden, um ihn davon zu überzeugen. Er ist so ein bisschen, ja, da sind wir hinterher tatsächlich. Und das Zweite ist, unser ODD, unsere Operational Design Domain, müssen wir erweitern, weil wir müssen eigentlich alles, was schieflaufen kann, müssen wir irgendwie antizipieren in dem Prozess. Das heißt, wir müssen von vorn bis hinten uns überlegen, okay, welche Daten könnte die AI jetzt erblicken, sozusagen? Also was könnte da passiert sein, was zu Fehlinterpretationen führt? Und müssen das auch irgendwie nachweisen. Und das kann je nach Bauteil ziemlich viel, ziemlich groß und ziemlich aufwendig werden. Bei der EASA oder bei den Concept Papers von der EASA sprechen sie von Repräsentativität und Komplettheit von den Datensätzen. Ja, die müssten wir dann sozusagen stark erweitern, eben weil wir das Fachwissen von dem Inspektor nicht mehr drin haben. Weil der Inspektor, der könnte natürlich immer sagen, ja, das sieht aber nicht so aus, wie es sonst immer aussieht. Da ist irgendwas ganz gewaltig schief gegangen. Da gucke ich lieber nochmal genauer drauf. Das wäre in dem Fall nicht mehr vorhanden. Deswegen müssten wir das in der Qualifikation abdecken. Die zweite Möglichkeit, diese Violation abzuschwächen, ist ja eigentlich eine schöne Diskussionssache. Und zwar, wir geben dem Inspektor mehr Vertrauen, mehr Wissen und mehr Vertrauen in den Output. Und da gibt es dann auch wieder verschiedene Strategien oder verschiedene Ansätze. Wir könnten uns zum Beispiel eine AI überlegen, die eigentlich genau das Gleiche macht wie der Inspektor. Also die genau, oder nicht genau, aber sehr ähnliche Grundlagen zur Fehlerdetektion hat wie so ein Mensch. Also physikalisches Grundwissen sozusagen, das Wissen sozusagen, dass man aus den A-Scans erstmal über geeignete Gates einen C-Scan erzeugt und so weiter. Und das heißt, der Mensch sitzt da und sieht die AI genau das machen, was er eigentlich gemacht hätte. Natürlich dann schneller und sagt ja, okay, passt. Genau so hätte ich es auch gemacht. Kann vielleicht dann noch ein bisschen was variieren, wenn nötig. Vielleicht kann man sogar bewusst den einen oder anderen Mistake von der AI einbauen, damit der Prüfer nicht immer Ja durchklickt, wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, Teilschritte deterministisch kontrollieren zu lassen. Also auch wieder den nicht sozusagen gleich auf das grün-rote Bild zu springen, sondern ein paar ja, Abfragen reinmachen, ob Sachen sinnvoll sind. Zum Beispiel, deswegen bin ich so ein bisschen auf dieser Bauteildicke rumgeritten, wenn wir einen Cut von dem, also ein CAD-Modell von dem Bauteil haben, könnte man zum Beispiel deterministisch abfragen, hat das denn überall die richtige Dicke oder ist das Rückwandecho da? Wo wir sie erwarten. Und das ist dann nicht mit der AI gemacht, sondern mit einem deterministischen Algorithmus. Das bekommt dann der Inspektor auch mitgeteilt, bekommt gesagt, ja hier, guck mal, das Bauteil hat genau da überall die Echos, wo sie sein sollten. Das heißt, die AI ist voll funktionsfähig. Die dritte Möglichkeit ist noch spezieller, sozusagen. Was wir uns vorstellen können, ist, wir geben dem Inspektor noch mehr Informationen vom Fertigungsprozess mit. Das heißt, wir sagen dem Inspektor, hier, guck mal, das Bauteil wurde genauso gefertigt, wie es gefertigt werden soll. Alle Bauteile, also alle Produktionsparameter waren innerhalb des Envelopes. Gab da keine Auffälligkeiten. Der Prozess ist sehr, sehr stabil, wenn alle Parameter drin innerhalb der Boundary Conditions sind. Insofern ist das Bauteil mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch okay. Und zusätzlich habe ich noch eine AI-Fehlerdetektion gemacht. Bist du damit einverstanden? Das wären Ansätze, die wir verfolgen. Ich muss dazu sagen, wir haben keine Entscheidung getroffen derzeit. Also wir wissen nicht, wie wir es machen. Es gibt viele Diskussionen, die derzeit laufen mit EASA, was die EASA bereit wäre zu akzeptieren. Auf der anderen Seite diskutieren wir auch sehr viel mit den betroffenen Personen, also mit den Inspektoren, was die denn bereit wären zu akzeptieren und natürlich auch intern. Wer sozusagen, wenn wir der Deployer sind, also wenn wir hier die erste Route nehmen, wer tatsächlich da dann ja, im schlimmsten Fall vor Gericht sitzt, wenn ein Unfall passiert. Was im Falle von Fahrlässigkeit tatsächlich der Fall sein wird. Also das ist nicht aus der Luft gegriffen. Es geht um Menschenleben und ja, wenn da irgendwas nachweislich unzureichend schlecht geprüft, vereinfacht gesagt fahrlässig gelaufen ist, werden Leute vor Gericht dann. Genau, und da wäre ich jetzt schon am Ende. Key Message, es ist ja unheimlich nötig in unseren Augen, wenn wir AI einführen, dass wir nicht uns so losgelöst sehen. Also wir wollen ein gegenseitiges Verständnis erzeugen zwischen NDT, Informatik, natürlich auch den Inspektoren. Wir müssen so ein paar, ja, ein bisschen Silo-Denken einreißen und tatsächlich auch ja, Traceability von AI ein bisschen verbessern. Also was macht die AI tatsächlich? Wenn wir die Punkte so ein bisschen besser verstehen, ja, dann haben wir, glaube ich, ganz gute Chancen, in nicht allzu ferner Zukunft die Prüfung zu automatisieren. Und das war's. Vielen Dank.
Ja, Martin, danke dir erstmal für den wunderbaren Vortrag und den Einblick, sagen wir so, in dein tägliches Doing. Ich weiß, das erdet einen immer so unglaublich, wenn man hört, wie herausfordernd die Einführung dann ist. Und wenn man da schon ein bisschen länger unterwegs ist, weiß man auch, sagen wir, welche Schoten dann teilweise dann passieren, wenn man diese Prozesse mal streng verfolgt. Und jetzt bin ich schon gespannt, wie die einzelnen Sichtweisen sind, weil ich glaube, das challenged so die Forscher immer und geht schon los. Kerstin.
Ich denke an den Begriff des Vertrauens. Das, wie Sie ja gesagt, das ist mehr Wissen und mehr Vertrauen notwendig. Und wir haben in der Medizin das gleiche Thema. Also wie wird das Vertrauen stabilisiert, aufgebaut? Und da wäre es interessant, auch sozusagen Medizin und Aviation jetzt auch zu vergleichen. Also ich glaube, vieles ist ja genau in diesen Verantwortungsebenen das Problem, wer ist wie verantwortlich und also wie empowere ich den User, nicht den Automation Bias zu haben, also nicht durchzuklicken. Von dem her diese große Vertrauensfrage ist das, was immer wieder kommt. Würden Sie denn sagen, bauen denn die Techniker immer ein Vertrauen auf? Also
Ich würde sagen, ja. Also die bauen ein Vertrauen auf. Das kann man natürlich rein ich sag's mal so, über Statistik machen. Das heißt, man lässt das lange Zeit parallel laufen. Hat auch andere Schwierigkeiten von Kosten her. Aber wenn irgendwann die Prüfer sehen, okay, ich stimme immer überein, bauen die auch so ein Vertrauen auf. Also das kann man denen durchaus zumuten. Der Vergleich ist natürlich so ein bisschen fies, weil wenn man sowas im Inspektor sagt, dann sagt er, ja, dann bezahl mich halt wie ein Mediziner. Dann baue ich dir auch schneller Vertrauen. Da sind die sehr, 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 sehr pragmatisch. Ja, also es ist die andere Schiene, die wir auch verfolgen, es ist ja auch immer ein Generationswechsel, auch bei den Prüfern. Und es klingt jetzt ein bisschen blöd, gerade auch aus meinem Mund, aber die Jungen sind natürlich da auch deutlich aufgeschlossener und tatsächlich vielleicht auch wollen gar nicht mehr ohne in Zukunft. Also der Job ist jetzt auch nicht so, ja, so abwechslungsreich, sagen wir es mal so. Also man macht lange Zeit das Gleiche, also man starrt auf dem Bildschirm im abgedunkelten Raum. Vielleicht kann man mit dem Nutzen von der AI auch da wieder Leute motivieren, den Job ja lieber zu machen, motivierter zu machen. Also es ist nicht hoffnungslos, sagen wir es mal so.
Deinem Vortrag. Meine Frage, seid ihr mit all den KIs, die ihr entwickelt oder die Levels und so weiter, wo fällt ihr bezüglich des AI-Ex? Fällt ihr immer im Hochrisikobereich oder habt ihr auch Entwicklungen, die jetzt ihr habt mit Sicherheit schon Einschätzungen durchgeführt?
Ja, wir machen das tatsächlich abhängig von der Sicherheitsklasse des Bauteils. Also im Luftfahrtbereich gibt es ja zwischen unkritisch und hochkritisch die Einstufung und das wird sich da irgendwie mit korrelieren, sagen wir es mal so. Also wenn wir für nicht sicherheitskritische Bauteile die AI verwenden wollen würden, wäre das natürlich sehr, sehr, sehr viel einfacher. Als für so ein, ja, für ein Bauteil, das bei Ausfall zum Totalverlust führt.
Damit seid ihr automatisch im Hochsicherheitsbereich, richtig?
Das kann ich tatsächlich nicht ganz genau präzise beantworten. Also ich meine, also meiner Einschätzung nach ist, wenn wir das auf sicherstellen, dass wir das nur für eine bestimmte Bauteilgruppe verwenden, können wir von dem Rating nochmal runtergehen. Also wir werden nicht, es wird, glaube ich, nicht so pauschal gesagt, die komplette Luftfahrt oder die NDT-Prüfung für die Luftfahrt ist hochkritisch. Ich glaube, so wird das nicht gemacht. Aber da bin ich zugegebenermaßen auf sehr, sehr dünnem Eis.
Nee, es hätte mich jetzt interessiert, wie die Juristen dieser AI bezüglich des AI-Acts und nicht bezüglich eurer oder in der Kombination von Luftfahrtsicherheit und AI-Act zusammen einstufen.
Ja, also ich
Ja.
bin meines Wissens nach wird das in dieser Kombination gemacht und abhängig von dem Bauteil.
Danke.
Stichproben von Bauteilen, das heißt, dass jedes Bauteil produziert wird.
Also
Oder
es
wird das
gibt
getestet?
also auch abhängig von der Sicherheitsklasse, also es gibt 5 Sicherheitsklassen, Sicherheitsklasse 1, dann 2.1, 2.2, 2.3 und Sicherheitsklasse 3. 1 ist halt hochkritisch, 3 ist nicht kritisch und 2 halt die 3 Abstufungen je nach Belastung, ob es ermüdet belastet wird, statisch belastet wird und so weiter. Und Sicherheitsklasse 1 wird Sicherheitsklasse 1 und Sicherheitsklasse 2.1 werden 100% zu 100%, also alle Bauteile, das komplette Bauteil geprüft.
Hochsicherheitsbereich oder
Genau, exakt. Und ab 2.2 ist es möglich zu samplen, also zu reduzieren, allerdings nur mit einem relativ hohen Aufwand mit der Darstellung, dass der Prozess sehr stabil ist. Das heißt, wenn man dann über mehrere hundert Bauteile nachweisen kann, okay, wir haben da einfach keine Fehler drin, weil der Prozess so super läuft, dann kann man anfangen zu reduzieren. Das ist, also bei Metall wird das tatsächlich sehr viel gemacht, weil wir da die Prozesse gut im Griff haben. Also in Metall ein Loch reinzubohren, Das läuft mittlerweile, sagen wir es mal so.
Erinnert, du hattest dich gemeldet,
Ja, ich glaube, ich kann mal selber die Antwort
ne?
geben. Dann haben wir aber jeder so. Also, ich glaube, das ganze Flugzeug ist irgendwie wo high risk. Aber wenn ich mir so den Tisch vorstelle, der bei mir ist, als Fluggast, der ist wahrscheinlich nicht hochrisiko und
Nee,
ganz,
nee,
aber
der.
wahrscheinlich mit einem normalen Teil, wenn das Ding bricht, ist nicht problematisch, wenn man das Teil um die Ohren kriegt, wo es festgemacht ist, war ich wahrscheinlich bei der Turbulenz oder Schwierigkeit, ist wahrscheinlich wieder. Aber im Prinzip haben wir eben solche Teile, die nicht hochrisiko sind, da können wir es auch ohne Probleme verwenden. Und auf der anderen Seite, wenn es eben, wenn wir uns ein Rahmendetail oder sonst was sind, haben wir eben das Hochrisiko. Das wird dann unterschieden. Was ich noch als dritte Sache hatte, war, wo man dann, wenn ich so zwei Hochrisikoteile zusammenbaue, ob da noch mal irgendwie zusätzlich was mit reinkommt. Also, ich habe das eine mit AI geprüft, das zweite mit AI und das war die Teile irgendwie zusammen qualitätsgeprüft. Haben wir da das
Das,
Ganze nochmal geprüft oder war ich
wenn,
jetzt das zusammenschmeißt oder zusammen oder whatever? Das ist ja auch nochmal gut, finde ich.
ja, also das ist tatsächlich interessant, das kommt, es kommt drauf an. Die übliche Antwort. Nee, wenn bei dem Fügeprozess oder bei dem Assembly-Prozess, wenn wir da sagen, okay, dieser Prozess hat auch wieder ein gewisses Risiko, um Fehler zu erzeugen, dann müssen wir das sogenannte Assembly dann auch nochmal prüfen. Also das ist relativ starr quasi festgelegt bei der Bauteile. Also für jedes Bauteil wird eine PFMEA gemacht und eine FMEKA-Analyse. Also wie kritisch ist das Bauteil und welche Fehlermodes können wir in der Produktion auftreten? Und wenn dann beim Assembly sozusagen, ja, keine Ahnung, irgendwie beim Nietprozess oder beim Schraubprozess irgendein Risiko besteht, dass da ein Fehler auftreten kann, dann muss das entweder gemonitort werden oder hinterher nochmal eine Prüfung gemacht werden. Das genau zu dem Tisch, bin ich eben so ein bisschen drüber gehuscht. Tatsächlich ist ein Flugzeug unterteilt in eigentlich in Strukturbauteile, Systembauteile und ja, Interieur, also alles andere. Und was sich jetzt alles von der NDT erzählt hat, das gilt tatsächlich nur für die Strukturbauteile, nicht für Interieur und nicht für die Systeme. Also beispielsweise die Turbine ist ein System, die wird ganz anders geprüft als der Flügel oder eine Rumpfschale.
Ich nutze mal die Gelegenheit, frag mal Richtung Felia. Gibt es von der Online-Seite her Fragen?
Hallo, vielen Dank für den schönen Vortrag. Es war sehr interessant. Wir haben tatsächlich aktuell noch keine Fragen aus dem Zoom. Ich lade aber die Teilnehmer noch mal herzlich dazu ein, Fragen zu stellen. Ein paar Minuten haben wir ja noch.
Genau, dann nutze ich die Zwischenzeit. Auch noch mal kurz, ich möchte deine beiden Szenarien am Ende noch mal kurz beleuchten, weil ich wundere mich tatsächlich bei der Akzeptanzfrage immer ein bisschen, ob die Kollegen Inspektoren schon begriffen haben, dass ja derzeit auch schon Algorithmen da im Einsatz sind, zwischen dem, was da im Bauteil passiert und dem, was dann irgendwo mal auf dem Screen angezeigt wird. Und ich bin teilweise immer ein bisschen überrascht, ob dieser Debatte, dass jetzt eine KI, je nach Komplexität, die man sich da so vorstellt, jetzt auf einmal da die Welt komplett neu macht. Und es wirkt für mich immer ein bisschen befremdlich, weil ein einfacher Hochpassfilter, sagen wir mal, auch das Ergebnis doch massiv beeinflusst und am Ende ja doch irgendwie alt hergebracht ist, ne?
Also es ist tatsächlich eine sehr schöne Frage, weil es gibt tatsächlich, also eben bei unserem Vorgespräch hatte ich das Beispiel mit der Rekonstruktion von CT-Daten
Jo.
gebracht. Keine Ahnung, was da für Algorithmen verwendet werden, ob die wirklich alle komplett nachvollziehbar, also in der Reihe nachvollziehbar sind. Ja, das ist einfach so eine historische Sache, würde ich einfach mal sagen. Also man hat angefangen mit einfachen Prüfverfahren, die wurden dann immer komplizierter, aber es war halt alles so bezogen auf die Historie. Das heißt, man hatte immer die Erfahrung gehabt, wie das früher aussah. Jetzt hat man das ein bisschen verbessert. Also vom normalen Röntgenfilm auf eine CT. Da war irgendwie das Vertrauen da. Bei der AI ist es tatsächlich so, da ist irgendwie so eine Hürde, die man übernehmen muss, überwinden muss. Ich habe die gleiche Frage gestellt mit, ja, wenn ihr dem nicht vertraut, warum vertraut ihr dem? Die Antwort ist so.
Wenn ich ein bisschen bohren darf, also so, du hast ja sozusagen in dem Sinne jetzt Feldforschung, weil du ja an den Leuten dran bist. Ist das auch geprägt durch den öffentlichen Diskurs? Also, ich meine, du hast den Begriff Blackbox ja heute auch wieder in den Raum gestellt und irgendwie habe ich immer so die Befürchtung, die Leute nehmen das dann und sagen, okay, man kann es gar nicht verstehen, also deswegen mag ich es irgendwie nicht oder kann man
Das,
das irgendwie noch objektivieren?
ja, also das ist, ich glaube, genau das ist der Ansatz, warum, oder der Grundgedanke, warum wir hier diesen zweiten Schritt überhaupt weiterverfolgen. Weil ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass genau das auch eine Sache ist, die wir den Inspektoren zeigen müssen, dass das eben nicht eine reine Blackbox ist. Also dass man nicht einfach da was reinschmeißen und dann bekommen sie zwei Koordinaten mit Fehlern raus, sondern es ist, wir können das genauso nachvollziehbar aufdröseln wie ein moderner ein C-Scan-Ultraschallsystem oder eine Robo-CT-Anlage, die dann hinterher ein 3D-Modell rausmacht. Das ist tatsächlich einer der Ziele, warum wir das nicht ganz aufgegeben haben, auf die Schiene weiter zu verfolgen. Mit Gespräch, mit Zeigen von Zwischenschritten. So. Und ja, vielleicht auch tatsächlich, dass sich dieser Angstgedanke durch das Neue einfach mit der Zeit auch abschwächt.
Ja. Oder? Weiß ich nicht. Was du zuerst? Dann Ladies first, jederzeit.
Finde es super spannend, jetzt zu beobachten, wie so menschliche Fähigkeiten und die technischen Fähigkeiten dann immer im Vergleich auf eine Konkurrenz auf einmal stehen. Und deswegen ist für mich immer so an dem Punkt die Frage, was sind die menschlichen Fähigkeiten, die Sie denken, dass unbedingt in diesem technischen Prozess erhalten bleiben müssen? Also weg von, wir sagen, einer Fehlersuche, sondern was ist denn das, was nicht in der KI abgebildet werden kann? Und also sozusagen die Wendung weg von der KI hin zu Menschen. Das würde mich interessieren, was Sie da diskutieren.
Da wird tatsächlich relativ wenig diskutiert, weil wir da schon auf eine sehr, sehr lange Erfahrung zurückblicken können. Also wir haben, wir wissen, dass es gibt gute Prüfer und es gibt weniger gute Prüfer, natürlich wie überall, das ist ganz normal. Und tatsächlich unterscheiden die sich nicht unbedingt in ihren Fähigkeiten, genau das zu machen, was die AI machen würde, sondern die unterscheiden sich in den Fähigkeiten, irgendwie Sachen zu antizipieren, die wirklich halt schiefgelaufen sein könnten. Ein Beispiel ist, dass es mal den Verdacht gab, dass eine gewisse Form, eine Mold, dafür verantwortlich ist, dass Bauteile eine schlechtere Qualität haben. Und der Witz ist, im Produktionsprozess ist die Mold als Hilfsmittel angesehen. Weiß jeder, was ich meine? Also einfach wenn man CFK in eine Schale ablegt, die Support, was die losen Fasern erstmal hält, wird als Mold bezeichnet. Die können unterschiedlich ausgelegt werden. Und da kam dann der Verdacht auf, okay, wenn eine gewisse Mold verwendet werden, haben wir schlechte Qualität. War alles noch innerhalb der Acceptance-Kriterien, aber war dann auch unter anderem so ein Hinweis von einem Prüfer, der gesagt hat, wer immer, wenn das Ding da steht, dann ist die Qualität irgendwie schlecht oder schlechter als die anderen. Und diese Rückschlüsse zu ziehen, also wie kann ich oder was kann in dem Prozess noch alles schieflaufen, außer halt auf meinem engen Gebiet. wie kann ich da die Informationen zurückspiegeln, um ja im Prinzip verkürzt gesagt, um die Wertschöpfung für Airbus zu verbessern, also sprich weniger Ausschuss zu haben. Das macht, glaube ich, den Menschen da drin aus. Und das können wir natürlich auch so ein bisschen mit der AI versuchen abzubilden, aber das wird sehr, sehr aufwendig, wenn wir das alles dann wieder so zurückspiegeln wollen und geht wahrscheinlich nicht ohne generative AI. Und das ist auch so was, wo wir gerade derzeit ein bisschen noch die Finger von weglassen. Aber der Punkt ist gut. Also das wäre auch ein interessanten Anschlusspunkt, das nochmal zu vertiefen, diesen Blickwinkel.
Ja, wird bei Ihnen intern auch über verschiedene KI-Technologien diskutiert, welche man gewinnbringend einsetzen könnte, welche weniger. Geht es mehr um Bilderkennung oder vielleicht auch um die Generierung der Bilder vielleicht?
Ja, allerdings haben wir da relativ, also wissen wir, also wir betrachten tatsächlich jetzt nicht, was jetzt am ressourcenschonendsten oder am ressourcenfressendsten ist oder so. Wir sind noch an dem Punkt, wo wir einfach mal Vor- und Nachteile bezüglich der Performance kennenlernen wollen. Das wäre noch was, glaube ich, tatsächlich so in den nächsten Jahren kommen könnte, dass wir wirklich ein Rating machen, welche Ansätze sinnvoll oder qualifizierbar überhaupt sind, von welchen wir die Finger lassen sollten, welche vielleicht andere Risiken haben, weil das irgendjemand im Silicon Valley abschalten kann, beispielsweise von einem Tag auf den anderen. Über solche Sachen machen wir uns derzeit tatsächlich noch gar keine Gedanken.
Performance her übersprechen aktuell.
Das sind tatsächlich die einfachsten Sachen, also YOLO für die Bilderkennung oder muss ich nachliefern. Ich schicke Ihnen eine E-Mail. Ja, ich bin tatsächlich muss ich zugeben, ich bin ja eher von der NDT-Seite. Und da schwirrt mir manchmal doch der Kopf, wenn
Ja,
ich
das
mit den
testet sich
Kollegen.
noch ganz konkret.
So, sorry, darf ich kurz zwischen ergänzen? Also
Ja.
die ganze NDT-Community nutzt KI-Tools jeglicher Couleur natürlich auch schon seit, naja, also im Bilderkennungsbereich auch eben schon relativ parallel, seit es die Methoden gibt. Aber der entscheidende Punkt hier ist ja nicht, ob es technisch machbar ist. Das steht in weiten Bereichen ja außer Frage, dass das irgendwie eine Performance liefern kann. Die Frage ist ja hier, sagen wir mal, schon einen Schritt weiter gedacht, wie kann ich es dann absichern, dass es eben eingesetzt werden darf? Jetzt war, glaube ich, Alina dran, ne?
Ich würde Sie gerne um eine persönliche Einschätzung bitten. Wie ist denn Ihre Meinung jetzt bei Airbus? Sie setzen gerade an, KI einzusetzen. Sie haben ja von vielen Problemen erzählt, von den Risiken, die neu hinzukommen, von den Lieferketten, auch damit gesprochen, die Kompetenzen, die neu aufgebaut werden müssen, Akzeptanz, herausfinden, wer überhaupt der User und der Nutzer und so weiter ist. Wie ist denn Ihre Einschätzung, die Kosten, Nutzen? Für den Einsatz von KI für Airbus.
Auch eine sehr, sehr gute Frage. Ich
Bitte
das
nicht, ne? Ah,
Ja,
ja.
nee, das ist tatsächlich, also das ist, glaube ich, die Position von unserer Abteilung oder zumindest von unserem Team, die ich da vertreten kann. Es wird einfach nicht ohne gehen. Also der Beruf des Inspektors leidet sozusagen. Also was heißt leidet? Der ist halt nicht mehr so angesehen. Es gibt schönere Berufe. Klar, man sitzt warm und trocken, aber trotzdem gibt's bessere Berufe, die man wählen kann. Er ist gut bezahlt, aber nicht überragend bezahlt, muss man auch dazu sagen. Und er ist halt relativ stark von Routinen abhängig und kombiniert mit einer sehr, sehr hohen Verantwortung. Also man hat eine hohe Verantwortung, aber wenig Abwechslung. Und das ist was so ein bisschen das Problem ist, um neue Leute zu bekommen, wie überall in solchen Bereichen. Und gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder wir bezahlen den Kollegen mehr, wird kurzfristig vielleicht ein paar mehr Leute ranbringen, oder wir nehmen neue Tools an, um die zu unterstützen, dass die, ja, die Standardaufgaben schneller von Hand gehen und man sich auf die interessanten Aspekte stützen kann. Weil, wie gesagt, man muss sich immer vorstellen, die sind sehr, sehr gut ausgebildet. Das heißt, man hat da hochtrainierte Leute, aber so 95% machen die Routinearbeiten, was immer halt eine doofe Situation ist. Und deswegen fragen wir uns eigentlich derzeit nicht mehr, wie mache ich da irgendwie eine Kosten-Nutzen-Kalkulation, sondern wir sagen unserem Management, passt mal auf, Leute, wir müssen das machen, ansonsten fahren wir in gewaltige Probleme. Insbesondere ein oder andere vielleicht in der Presse gelesen, dass das nächste Flugzeug, was Airbus entwickeln möchte, wird noch massiveren Einsatz an Kohlefaser haben im Vergleich zu A350. Das heißt, wir brauchen da auch noch mal mehr Prüfer. Es wird schlicht und ergreifend nicht ohne gehen. Egal, was die Kosten jetzt sind. Wir brauchen es.
Was ja auch für
Genau, frage ich nochmal in die Online-Community. Welche gibt es da Fragen?
ja, eine Frage vielleicht haben wir. Und zwar ist es ja in der Medizin beispielsweise mittlerweile so, dass Bildauswertung mit KI manchmal besser abschneidet als, ich sag mal, Auswertung von Ärzten. Gibt es in Ihrem Bereich auch Statistiken oder ähnliches, die so ein bisschen aufzeigen, wie die Auswertung im Vergleich ist, wie zuverlässig und welche Potenziale daraus entstehen?
Also erstens keine zitierfähigen und zweitens auch keine, die ich guten Gewissens vertreten kann. Hat so ein bisschen den Hintergrund, dass wir derzeit nur in ganz, ganz, ganz wenigen Fällen das sozusagen parallel laufen als Versuch im Versuchsstatus. Und da reicht die Datenbasis einfach nicht auf, um zu sagen, das war jetzt den Inspektor sozusagen oder dass die AI besser performt als der Inspektor. Also das können wir derzeit einfach nicht so sagen. Aber ja, warum nicht? Also die AI wird nicht müde. Die wird vielleicht gerade bei den kleinen Fehlern wird die mehr finden. Ist dann auch wieder die Frage, ist das gewünscht? Weil wir haben, also kein Bauteil ist in dem Sinne frei von Ungänzen. Also ein Fehler definiert sich ja in der Luftfahrt auch durch die Präsenz und aber durch das Überschreiten von einer gewissen Größe. Das heißt, Fehler oder Ungänzen unterhalb einer gewissen Größe definieren wir nicht als Fehler. Und wenn jetzt eine AI extrem gut performt und auch die ganzen kleinen Fehler finden würde oder Ungänzen finden würde, wo dann ein Mensch wieder sagen müsste, ja, nee, aber der ist zu klein, das ist kein Fehler, dann ja, wäre es auch wieder eher negativ in dem Zusammenhang. Also ja, tut mir leid, war jetzt wieder eine lange Antwort. Nein, gibt es leider nicht.
Schaue ich nochmal so in die Runde. Also online in die Runde kann ich nicht schauen, aber